Was muss das für eine Erleichterung gewesen sein? Was muss das für eine Erleichterung gewesen sein? Anfang Juli, man konnte es nachlesen, da wurde im sogenannten Badewannenmordprozess der wegen Mordes angeklagte Manfred Genditzki in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen. Ursprünglich hatte man dem heute 63-Jährigen vorgeworfen, im Jahr 2008 eine 87-jährige Rentnerin nach einem Streit geschlagen und dann schließlich in ihrer Badewanne ertränkt zu haben. Wegen dieser vermeintlichen Tat saß der Angeklagte bereits 13 Jahre und 6 Monate in Haft, bevor dann das Landgericht München im vergangenen Jahr erhebliche Zweifel an der Tat erkannt hatte. Mit dem Freispruch war dann schließlich gerechnet worden, weil selbst die Staatsanwaltschaft Zweifel an der Tat erkannt hatte und auch sich in ihrem Plädoyer von dem Vorwurf des Mordes distanzierte. Als dann dieser Freispruch endlich verkündet wurde, begannen im fast vollbesetzten Gerichtssaal manche Zuschauer zu weinen. Die Kinder des Angeklagten, die auch dabei waren, sie weinten ebenfalls und sie umarmten sich. Und der Angeklagte selbst, er sagte schließlich voller Erleichterung, das war's. Das war's. Was für eine Erleichterung. Freispruch statt Gefängnis. Freiheit statt Verurteilung. Eine wirklich bewegende Begebenheit. Ich möchte mit uns heute in eine neue Predigtreihe hinein starten. Eine neue Predigtreihe, in der es nur um ein einziges Kapitel gehen soll. Und zwar um Römer 8. Für mich ist das eins der wertvollsten Kapitel der Bibel überhaupt. Ein Kapitel, in dem ja so Hoffnung und Zuversicht ganz dicht gedrängt sind. Ein Kapitel, das diese wunderbaren, diese segensreichen Seiten unseres Glaubens so hervorhebt. Und ich freue mich sehr auf diese Reihe und ich denke, auch ihr dürft euch freuen und ihr dürft auch voller Erwartung und gespannt sein, welche Ermutigung wir hier in diesem Kapitel finden. Wir starten mit den ersten Versen und die haben es schon in sich, denn Paulus beginnt dieses Kapitel 8 mit einem echten Paukenschlag. Er schreibt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es geht also schon in diesen ersten Versen, die wir hier geschrieben sehen, da geht es schon um dieses Thema der Freiheit. Um diese Freiheit, die uns Jesus Christus schenkt. Es geht um Freiheit statt Verurteilung. Es geht um Freiheit statt Verdammnis. Wir haben gehört, wie dieses Wort definiert ist. Das ist unser Thema für diesen Sonntag. Freiheit statt Verdammnis. Und ich wünsche uns, dass wir etwas spüren auch von dieser Erleichterung, ja, die durch diese Verse uns so herübergebracht werden soll. Dass wir wahrhaftig freigesprochen sind. Dass wir tief bewegt werden. Tief bewegt, weil unser Gott diesen Freispruch für uns erwirkt hat. Für uns, die wir ja anders als in diesem eingangs erwähnten Beispiel eben nicht völlig unschuldig sind. Und dennoch gilt dieser Grundsatz gerade für uns. Freiheit statt Verdammnis. Ich lese uns mal diese 4 Verse, um die es heute gehen soll. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wir gehen Schritt für Schritt hindurch, dass wir auch ein bisschen hindurchsteigen durch diese ja tiefe Theologie, die hier doch auch von Paulus entfaltet wird. Wir fangen an mit dem Weg zur Freiheit. Der Weg zur Freiheit ist nämlich Jesus Christus, wie uns dieser erste Satz schon ganz klar zuruft. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist der Grundsatz, mit dem Paulus dieses ganze Kapitel einleitet. Paulus setzt damit voraus, was er schon an anderer Stelle erklärt hat, dass wir Menschen als Sünder, als Menschen also, denen es an Gerechtigkeit und denen es an Vollkommenheit mangelt, Römer 3 beispielsweise, dass wir unter diesem Verdammungsurteil des heiligen Gottes stehen. Das schwebt so über uns. Und im Kapitel zuvor, da hat er beklagt, dass er selbst, obwohl er das Gute erkannt hat, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wir auch sehr oft machen, obwohl er das Gute erkannt hat und das Gute durchaus will, dass er hier doch immer wieder scheitert. Er schreibt, denn das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das hakt hier wieder, ne? Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Also Paulus, der spürt das so an eigenem Leibe. Ich glaube, auch wir spüren das manchmal an eigenem Leibe. Ich brauche Befreiung. Wir brauchen Befreiung. Stell dir vor, du befindest dich vielleicht im 5. Stockwerk eines brennenden Hauses. Das Feuer, das wütet schon so auf der ganzen Etage. Und der Weg zum Flur, der Weg zum Treppenhaus, raus aus dieser Gefahrenzone, er ist versperrt. Im Gegenteil, die giftigen Rauchwolken, sie kommen schon hinein in das Zimmer, in dem du dich befindest. Und manchmal lodern auch schon die ersten Flammen so unter dem Türspalt auf. Es ist eine Frage von wenigen Momenten, bis auch dieser Raum völlig in Flammen stehen wird. Da ist nur ein Ausweg. Da gibt's nur eine Möglichkeit, endlich aus dem Fenster in das Sprungtuch zu springen, das die Feuerwehr unten für dich aufgebaut hat. Vielleicht hast du Höhenangst. Vielleicht sorgst du dich, dass du dich verletzen könntest. Aber letztendlich spielt das keine Rolle. Der Sprung in das Tuch hinein ist die einzige Rettung, ist die einzige Möglichkeit. So ist es auch mit Jesus Christus. An ihn zu glauben, an ihn persönlich zu glauben, das ist dieser eine Weg zur Freiheit. Jesus Christus auf sein stellvertretendes Sterben und Auferstehen zu vertrauen, das ist dieser einzige Weg zur Freiheit. Jesus Christus, ihn anzunehmen als denjenigen, der uns retten will, als unseren Herrn, der uns durch das Leben führen will, das ist der Weg, diesem Verdammungsurteil zu entkommen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und ganz ehrlich, wenn du heute nur eins verstehst, oder dir nur eins merken kannst aus dieser Predigt und aus diesem Gottesdienst, nur so einen Gedanken mitnehmen kannst, dann nimm doch diesen Gedanken mit. Dann behalte doch diesen Gedanken hier. Jesus Christus ist der Weg zur Freiheit. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist der Kern, das ist die absolute Hauptsache, das ist dieser Hauptpunkt, das ist dieser frohmachende Grundsatz, der uneingeschränkt gilt, der zeitlos ist. Vergessen wir das nicht. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vergiss das nicht. Es mag sich alles ändern in dieser Welt und wir sehen, ganz vieles ändert sich. Deine persönlichen Lebensverhältnisse sind heute vielleicht ganz andere als vor 10 Jahren. Gesellschaftliche Strömungen ändern sich. Regierungen kommen und gehen. Es entstehen neue Staaten. Andere gibt's schon längst nicht mehr. Neue Technologien entwickeln sich. Andere, wie Disketten beispielsweise, sind längst überholt und kaum einer erinnert sich noch. Die Nachrichten von heute sind morgen schon wieder veraltet. Unsere Welt ist in permanentem Wandel. Aber dieser Grundsatz hier, dieser Kernsatz hier, er gilt immer. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jesus Christus ist dieser Weg zur Freiheit. Unsere Lehrer früher, ich weiß nicht, wie das heute so ist, aber unsere Lehrer früher, die hatten immer so Sprüche drauf, ne? Und wir haben zum Beispiel manchmal gesagt, wenn ich dich heute Nacht um 2:30 wecke, dann muss dieses oder jenes wirklich wie aus der Pistole geschossen kommen. Und dann solltest du vielleicht nachts um 2:30 die PQ-Formel ausspucken können oder irgendetwas anderes. Das sollt ihr euch einprägen, war so die Botschaft. Und das möchte ich mal so übertragen an dieser Stelle. Ihr Lieben, prägt euch diesen Grundsatz, dieses so frohmachende, dieses so wichtige, dieses so tröstende Wort doch ein. Prägt es euch so fest ein, dass ihr das wisst, dass ihr das wirklich nachts um 2:30 noch wisst. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jesus Christus ist der Weg zur Freiheit. Das musst du wissen und das musst du behalten und das darfst du nicht vergessen. Und das muss für dich so selbstverständlich werden, wie dass du natürlich weißt, 2 und 2 sind 4. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Er ist der Weg zur Freiheit. Ein zweites, das Geheimnis zur Freiheit. Das Geheimnis zur Freiheit, der Geist des Lebens. Jede These muss ja begründet werden und erst recht so eine steile Behauptung, wie sie Paulus hier aufstellt. Und so folgt die Begründung auch in Vers 2, wird eingeleitet. Wir sehen das hier, ne? Ich habe sogar so einen Punkt hier, denn, ne? Denn. Wow. Also, denn, die Begründung folgt. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Die Frage, also nach dem Warum, wird beantwortet. Warum droht uns eigentlich, die wir zu Christus gehören, keine Verdammnis mehr? Warum sind wir freigesprochen, die wir zu Christus gehören? Darum geht es hier. Als Kind, da bin ich immer gerne in meiner Heimatstadt Hamburg in den ersten Wagen so der U-Bahn eingestiegen. Also wenn wir U-Bahn gefahren sind, dann immer gerne doch in den ersten Waggon. Also direkt hinter den Fahrer. Denn das war dann so, jedenfalls bei den neueren Zügen war das so, der Führerstand, der war dabei von den Passagieren nur so durch eine Glasscheibe abgetrennt, sodass man genau beobachten konnte, wie der U-Bahn-Fahrer den Zug steuert. Das ist natürlich hochgradig spannend. Und schon als kleines Kind, da fiel mir ein wesentlicher Unterschied zum Auto doch sehr schnell auf. Den sieht man eigentlich auch sofort. Denn in der U-Bahn, da gibt es, genau wie eigentlich in jedem anderen Zug, da gibt es eine Sache nicht. Es gibt kein Lenkrad. Genau, es gibt kein Lenkrad. Denn die Richtung, in die ein Zug fährt, die wird allein vom Verlauf der Schienen bestimmt. Der Fahrer im Zug, der hat darauf keinen Einfluss. Der hat keinen Einfluss darauf, ob er an einer Gabelung jetzt nach links oder nach rechts fährt. Wird die Weiche umgestellt und der Zug auf ein anderes Gleis geleitet, dann erreicht er auch ein völlig anderes Ziel. In diesem Vers hier beschreibt Paulus eigentlich etwas Ähnliches. Er beschreibt, dass wir Menschen, wenn wir gläubig werden, ähnlich wie ein Zug auf ein anderes Gleis gesetzt werden. Kommt das jetzt alles gleich hier? Eigentlich dachte ich, da kommt nur eins. Na, dann ist es so. Wir werden wie auf ein neues Gleis gesetzt. Also da kommt der Geist Gottes und nimmt dich gewissermaßen und versetzt dich auf ein anderes Gleis. Hinein in eine neue Sphäre, in einen ganz anderen Bereich. Also nochmal im Detail hier hingeschaut auf diesen Satz. Wir lesen, denn das Gesetz des Geistes hier, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also wir sehen hier Gesetz des Geistes und Gesetz der Sünde und des Todes. Das wird gewissermaßen so gegenübergestellt. Also das eine da, das andere da. Es wird gegenübergestellt. Und in beiden Fällen ist Gesetz, dieser Ausdruck Gesetz, bildlich zu verstehen. So glaube ich. Also in dem Sinne, dass Paulus im Prinzip von der Gesetzmäßigkeit oder von der Regel des Geistes spricht oder von der Gesetzmäßigkeit von Sünde und Tod. Und da sagt er, da ist jetzt eben eine große Veränderung geschehen. Also früher, als du ohne Jesus Christus gelebt hast, als du ihn nicht kanntest, da lebtest du in diesem Bereich von Sünde und Tod. Da warst du hilflos dieser Macht der Sünde ausgeliefert, verfallen. Römer 6 und 7 schildert diese Lebenssituation sehr ausführlich. Und damit war dann Tod und Verdammnis auch das unausweichliche, dein unvermeidliches Schicksal. Du warst gewissermaßen wie so oft das falsche Gleis gesetzt. Ohne Chance und ohne Möglichkeit, hier aus eigener Kraft irgendwie etwas zu ändern und eine neue Richtung einzuschlagen, einen Ausweg zu finden. Doch dann kommt eben der Heilige Geist und zack, wirst du auf dieses neue Gleis gesetzt. Kommst in einen neuen Bereich hinein. Wirst befreit aus diesem alten Bereich. Hineingesetzt in den Bereich des Lebens. Und hier in diesem Bereich des Lebens, da gelten auf einmal völlig andere Bedingungen. Da gelten ganz andere Lebensbedingungen. Da gelten lebensfördernde Lebensbedingungen. Ist vielleicht so, wie wenn du vom Mars auf die Erde versetzt wirst. Denn dort, auf dem roten Planeten, da kannst du nicht atmen. Dort ist dein Tod die unausweichliche Folge. Aber auf der Erde, hier, umgeben von Sauerstoff, von Wärme, versorgt mit einem reichhaltigen Nahrungsangebot, da kann der Mensch wachsen und gedeihen. Also das ist das Geheimnis der Freiheit. Der Heilige Geist kommt und er setzt uns auf ein neues Gleis. Er setzt uns in einen neuen Lebensbereich hinein. Ist ganz so, wie Paulus das an anderer Stelle schreibt. Wir lesen es ja hier auch schon. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hast uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und hier, in dieser neuen Sphäre, in diesem neuen Bereich, in diesem Reich seines Sohnes, dort, wo der Heilige Geist regiert und bestimmt, hier kannst du leben. Hier kannst du dich entfalten. Hier kannst du deine Bestimmung finden. Hier kannst du aufatmen. Ihr Lieben, manchmal ist das auch so, dass das christliche Leben oder die christliche Lehre als so eine Aneinanderreihung von Verzicht, von Verboten und Einschränkungen schlecht gemacht wird. So nach dem Motto, ist das nicht so, dass der liebe Gott uns einfach alles verbietet, was irgendwie Spaß macht? Das ist schon grundsätzlich falsch. Gott möchte ja durchaus, dass wir seine guten Gaben genießen. Aber selbst dort, wo uns mancher Weg vielleicht versperrt ist, denn es gibt ja schon Gebote, selbst dort, wo uns mancher Weg versperrt ist, da tut Gott das ja nicht, um uns einzugrenzen, um uns einzuschränken. Nein, vielmehr, um uns ein gutes Lebensumfeld zu schaffen und vor allen Dingen, um zu verhindern, dass wir wieder zurückrutschen in diesen alten Bereich, wo ja das Gesetz der Sünde und des Todes herrschen, wo das Leben eingeht. Gott hat uns versetzt, auf ein neues Gleis gestellt, ein neues, gutes Ziel vor Augen. Das ist dieses Geheimnis der Freiheit. Das meint Paulus, wenn er das hier schreibt. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Auf ein neues Gleis gesetzt, ein neues Ziel vor Augen. Hier kannst du leben. Hier kannst du dich entfalten. Und dann dringen wir noch ein Stückchen tiefer ein mit Paulus, das Wunder der Freiheit, Gottes Tat. Wie geschieht diese Befreiung genau? Wie hat Gott dieses Wunder bewirkt? Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Ein komplizierter Satz, wir zerlegen den mal. Der erste Satz, ne? Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Wenn Paulus hier jetzt von dem Gesetz spricht, dann meint er dieses Gesetz, was er seinem Volk gegeben hatte, also die fünf Bücher Mose. Und dieses göttliche Gesetz, obwohl heilig und obwohl voller göttlicher Weisheit, wie Paulus selbst sagt, das war zu einem nicht imstande. Eins konnte es nicht. Es konnte nicht uns Menschen retten. Es konnte nicht uns Menschen aus diesem Machtbereich der Sünde befreien. Denn das Gesetz, ein weiter, ja, danke. Es konnte nicht Menschen aus dem Machtbereich der Sünde befreien. Denn das Gesetz hatte nicht die Kraft, unsere weltliche Gesinnung, unsere weltliche Ausrichtung, das meint eigentlich dieser Ausdruck Fleisch hier, ne? Wenn hier von Fleisch die Rede ist, ist eigentlich das gemeint, so unsere weltliche Ausrichtung, die uns Menschen allen zu eigen ist. Es war nicht imstande, unsere weltliche Ausrichtung, die zu überwinden. Im Gegenteil, manchmal wirkt das Gesetz sogar kontraproduktiv. Ist auch interessant, das schreibt Paulus an anderer Stelle. Ich versuche mal einen weiterzuschalten. Ja? Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, vom Fleisch, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und Martin Luther, der hat einmal einen sehr treffenden Vergleich benutzt, um das Problem hier zu veranschaulichen, wozu das Gesetz nicht imstande gewesen ist. Er hat erzählt, es ist im Grunde wie bei einem kranken Mann. Wie bei einem kranken Mann, der etwas Wein trinken möchte, weil er irrtümlicherweise meint, dass ihn dieser Wein gesund machen würde. Wenn nun der Arzt zu ihm kommt und ihm sagt, lassen Sie das mal sein. Es ist unmöglich, dass der Wein Sie gesund macht. Nein, im Gegenteil. Sie werden wahrscheinlich sogar noch kränker werden. Wenn der Arzt also zu ihm kommt und ihm das sagt, dann verteufelt und verdammt er damit nicht den Wein generell. Was er tut, ist etwas anderes. Er kritisiert lediglich dieses falsche Vertrauen des Mannes in den Wein. Denn eigentlich braucht dieser Mann eine andere Arznei. Er braucht eine andere Arznei, um wieder gesund zu werden. Und dann, wenn er gesund ist, ja, dann kann er auch wieder seinen Wein trinken. Und so sagt Luther, so brauchen wir auch wir. So braucht auch unsere verdorbene Natur eine andere Art von Medizin als das Gesetz. So gut und so heilig es auch ist. Das Wunder der Freiheit braucht die Tat Gottes. Das ist notwendig. Das ist die notwendige Arznei. Gottes Tat. Und Gott handelt. Gott handelt. Er sandte seinen Sohn, jetzt der zweite Satz in diesem Vers, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Also der ewige Sohn Gottes in der Herrlichkeit beim Vater thronend, er wird Mensch. Er wird ganz Mensch. Und er identifiziert sich so sehr mit uns Menschen, er nimmt innerlich und tatsächlich so sehr Anteil an unserem Schicksal, dass Paulus hier schreiben kann, dass Jesus in der Gestalt des sündigen Fleisches kam. Wir haben also einen Gott, wir haben in Jesus Christus einen Herrn, der sich nicht zu fein war, sich die Hände schmutzig zu machen, sondern der ganz und tatsächlich in unsere tiefsten Abgründe hineingekommen ist. Das Wunder der Freiheit hat genau das gebraucht, diese entschlossene und sich selbst nicht schonende Tat Gottes. Und diese Tat Gottes erreicht ihren Höhepunkt, als Gott die Sünde im Fleisch verdammte. Und hier spricht Paulus, in diesem Halbsatz spricht Paulus über das, was am Kreuz von Golgatha mit Jesus Christus geschehen ist. In einfachen Worten gesagt, also ich versuche es mal, in einfacheren Worten zu sagen, was Paulus hier schreibt. Die Sünde bringt notwendigerweise den Tod hervor. Das ist ihre Wirkung. Die Sünde bringt den Tod hervor. Jesus, der selbst ohne Sünde war und der darum nicht vom Tod bedroht war, hat dennoch diese todbringende Wirkung der Sünde stellvertretend auf sich genommen. Also diese Verurteilung und die Verdammnis, die nach diesem Gesetz der Sünde, ne, dass die Sünde einfach den Tod erfordert, die nach dem Gesetz der Sünde uns als Sünder hätte treffen müssen, sie wurde an Gottes Sohn vollstreckt. Und sie wurde gerade dort vollstreckt, wo die Sünde ihren Herrschaftsbereich hat, also im Fleisch. Und darum ist es tatsächlich auch so wichtig und so entscheidend, dass Jesus leibhaftig und dass er tatsächlich gestorben ist. Darum war sein Opfertod die notwendige Tat zur Versöhnung. Darum gibt es auch am Tod Jesu vorbei keine Versöhnung mit Gott. Und darum ist es ein gefährlicher Irrtum, wenn man meint, dass Gott doch auch einfach so uns vergeben könnte und dass es den Opfertod Jesu gar nicht gebraucht hätte. Wir sind schließlich durch diesen Tod von dieser Todeswirkung der Sünde befreit, weil die Sünde schon das ihre bekommen hat. Vielleicht nochmal ein einfacher Vergleich. Es ist wie bei einem Blitz, ne? Wie ein Blitz, der seine Energie irgendwo entladen muss, hat Christus als göttlicher Blitzableiter dies schon auf sich genommen. Die Todeswirkung der Sünde ist an ihm bereits vollstreckt und realisiert worden. Das Wunder der Freiheit brauchte diese Tat Gottes. Es brauchte diese Tat Jesu, der sich selbst nicht schonte, sondern der an unsere Stelle getreten ist. Die Verantwortung übernommen und getragen hat. Und da möchte ich euch, liebe Geschwister und Freunde, auch ganz persönlich fragen und ja, ansprechen. Ich möchte dich fragen, der du vielleicht schon seit Jahren hierher kommst in den Gottesdienst. Oder ich möchte auch dich fragen, die du vielleicht noch neu hier bist. Ich möchte mich dich fragen, ob du viel weißt über die Bibel oder vielleicht noch fast nichts. Ist ganz gleich. Vertraust du eigentlich so aus tiefstem Herzen mit Haut und Haar auf diese Tat Gottes? Glaubst du, ja, bist du gewiss, dass dieses stellvertretende Sterben Jesu dich ein für alle Mal befreit? Das ist, was dich mit Gott versöhnt hat. Oder gleichst du vielleicht eher diesem kranken Mann aus diesem Beispiel von Martin Luther, ja, dass du auf irgendeine andere Arznei vertraust, auf dich selbst vielleicht? Auf dein eigenes Wohlverhalten vielleicht, auf irgendetwas anderes. Diese Frage ist nicht trivial und sie sollte auch nicht vorschnell beantwortet und abgehakt werden. Hier entscheidet sich, ob das Wunder der Freiheit, ob es auch dich betrifft. Vertrau auf Gottes Tat, dass Jesus die Todeswirkung der Sünde am Kreuz stellvertretend auch für dich erduldet hat. Dann bist du frei. Dann bist du frei. Zum Schluss noch ein ganz kurzer Ausblick auf das Ziel der Freiheit. Das Ziel der Freiheit, die Ehre Gottes. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Vielleicht nochmal einen Gedanken zurück an diesen unschuldig verurteilten und nun endlich freigesprochenen Herrn Genditzki, den ich am Anfang erwähnt habe. Man hat seinen Anwalt gefragt nach dem Freispruch, wie sein Mandant denn nun die neue Freiheit nutzen würde. Einer geregelten Arbeit nachgehen und Zeit mit der Familie verbringen, war die Antwort. Kurz gesagt, er nutzt seine Freiheit. Und so soll es auch bei uns sein. Wenn Paulus sagt, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist, dann meint er genau das damit, dass wir unsere Freiheit nicht als Freifahrtschein zur Zügellosigkeit gebrauchen, sondern zur Ehre Gottes. Gerade darum, weil wir frei sind von diesem Verdammungsurteil des Gesetzes. Gerade deswegen kann das Gesetz nun auch seine positive und seine ursprüngliche Wirkung entfalten. Als Kind Gottes, dessen Wert nicht von meiner Leistung abhängt. Als Kind Gottes, wo ich weiß, dass ich mir hier keinen Druck bereiten brauche, kann ich entspannt, ohne diesen Druck, ohne Schuldgefühle, ohne so eine Last, die sich mir aufgebürdet ist, kann ich auf Gottes Gebote blicken und mich dadurch leiten lassen. Und das ist auch keine neue Gesetzlichkeit, denn es heißt ja hier, dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. In uns erfüllt würde. Also wenn wir genau lesen, genau hier hinhören, dann ist das eine Passivkonstruktion, ne? Deutsch, also es ist kein aktiver Satz, nicht im Aktiv formuliert, es ist im Passiv formuliert, in uns erfüllt würde. Das macht also klar, es ist Gottes Geist in uns, der das ermöglicht. Es ist Gottes Geist, der mehr und mehr unser Leben bestimmt, sodass wir Gott in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln Ehre bereiten. Das, und das ist jetzt ganz kurz mal angetippt hier, wir entfalten das noch in der näheren Zukunft, das ist das Ziel der Freiheit, dass wir ein Leben zur Ehre Gottes führen können. Und ganz zum Schluss, jetzt wirklich noch der letzte Gedanke, der allerletzte Gedanke. Wissen wir noch, wie Paulus dieses Kapitel begann? Mit welchem Paukenschlag er dieses großartige Kapitel eröffnet hat? Wisst ihr es noch? So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Freiheit statt Verdammnis. Das ist die große Überschrift hier. Und wenn du dir nur eins merken kannst, dann nimm das mit. Nimm diesen frohmachenden Grundsatz mit. Das ist einer der wichtigsten Sätze der ganzen Bibel überhaupt. Vergiss das nie, verdräng das nie, präg dir das ein, damit das wirklich sitzt. Damit du das weißt in deiner schwersten Stunde, in der du vielleicht wirklich Trost brauchst, wenn du an allem zweifelst. Dass du dich dann daran festhalten kannst. Freiheit statt Verdammnis. Nimm das aber auch mit, ja, für die Stunden, in denen es wunderbar läuft, für die Stunden der Leichtigkeit und Freude, damit du dann geerdet bleibst. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das gilt heute und morgen. Amen.